This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge geht es um Hitlers Vollstrecker. Ein Porträt des Reichsführers SS. Ein Porträt über Heinrich Himmler. ...1941, hinter der Ostfront. Da ist er, der Mann, der nur etwa 1,74 Meter groß ist. Sein Blick ist wässrig, das Kinn fliehend. Hinter der riesigen Brille blicken seine Augen musternd in die Runde. Himmler persönlich. Er ist hierher gekommen, um uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Massenerschießungen. Ich bin heilfroh und dankbar, dass ich nicht selbst den Abzug drücken musste. Bisher bin ich verschont geblieben. Wie sieht es wohl im Inneren der Schützen aus? Nach außen wirken sie alle stabil. Doch wenn man die Männer länger kennt, merkt man ihr Unwohlsein. Manche klagen über Bauchschmerzen. Wie lange wird das noch so weitergehen? Der Massenmord war einige Tage lang stagniert. Ein Funkspruch hat sofortige Klarheit geschaffen. Ausdrücklicher Befehl des Reichsführers SS. Sämtliche Juden müssen erschossen werden. Jetzt ist er hierher gekommen, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Selbst schießen wird er sicherlich nicht. Nie würde sich ein Mann in seiner Position die Hände schmutzig machen. Er schreitet an unseren Männern vorbei. Seine Hand ist so weiß wie ein Geist, als er mir damit beinahe sanft über die Schulter streicht. Ein Zittern ebbt durch meinen Körper. Himmler bleibt bei einer Gruppe Gefangener stehen und mustert sie wie eine Fracht. Er winkt einen der jungen Männer heran. Seine blonden Haare kleben ihm auf der schweißnassen Stirn. »Sind Sie Jude?«, fragt Himmler den russischen Gefangenen. »Ja.« »Sind Ihre beiden Eltern Juden?« Himmlers Augen quellen beinahe unter den Brillengläsern hervor. »Ja«, sagt der Mann. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. »Haben Sie irgendwelche Vorfahren, die keine Juden waren?« »Nein.« Er blickt auf seine Füße. Ich bemerke erst jetzt, dass er barfuß ist. »Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen.« Himmler macht auf dem Absatz kehrt und geht ungerührt weiter. Inspiziert sich die nächste Gruppe, während Schüsse peitschen. Der Mann, mit dem Himmler gerade noch gesprochen hat, wird abgeführt. Die Gewehre werden angelegt. Ich sehe, wie die jungen Männer den Kopf nach oben halten, in den grauen, wolkenverhangenen Himmel schauen. Schüsse bellen. Dann fallen sie wie ein Kartenhaus zusammen. Ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Himmler besieht sich die Toten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein kaum zu sehendes Nicken an die Schützen. Dann wird die nächste Gruppe vorgeführt. So ist Heinrich Himmler. In der heutigen Folge geht es um Hitlers Vollstrecker, den Organisator der Vernichtungsfabrik. Heute geht es um Heinrich Himmler. In normalen Zeiten wäre dem studierten Landwirt Heinrich Himmler eine Existenz eher am Rande der bürgerlichen Gesellschaft möglich gewesen. Doch der 1900 geborene Münchner lebt in den ersten 45 Jahren des 20. Jahrhunderts, dem Zeitalter der Extreme. Und so kam es, dass der Sonderling aufstieg zum Reichsführer SS. Er wurde zum meist gefürchtesten Mann Europas, zu Hitlers Vollstrecker. Wie konnte der nur 1,74 Meter große Mann mit der blassen Erscheinung, dem schlaffen Händedruck und der auffälligen Brille, der daran glaubte, dass das Universum durch eine Mutation von Eis entstanden sei, der sich für Wünschelrutenwesen begeistern konnte und der wollte, dass das Christentum durch eine Art Germanentum ersetzt werden sollte, zum Herrn über die deutsche Polizei, zum allmächtigen Chef der SS und zum Motor eines ganz Europa überspannten Terrorapparats werden. Heute geht es um die Kindheit und Jugend sowie den Aufstieg Heinrich Himmlers. Heinrich Himmler wird als zweiter von drei Söhnen am 7. Oktober 1900 in München geboren. Sein Vater ist der Oberstudiendirektor Josef Gebhard Himmler. Als Rektor des humanistischen Wittelsbacher Gymnasiums ist Himmler hochgebildet und sehr angesehen. Die Familie kommt aus einem bürgerlichen, römisch-katholischen, bayerischen Umfeld. Heinrich erhält seinen Vornamen nach seinem Paten, Prinz Heinrich von Bayern, der von Gebhard Himmler erzogen worden ist. Himmler wächst in geordneten Verhältnissen in der Amalienstraße 16 im Münchner Stadtteil Maxvorstadt auf. Er besucht das Wilhelmsgymnasium bis zu seinem 13. Lebensjahr. Danach zieht die Familie nach Landshut, wo er seine Schulzeit auf dem humanistischen Gymnasium Landshut, das ist das heutige Hans-Carossa-Gymnasium, fortsetzt. Himmler zeichnet Fleiß, Arbeitswillen und Pedanterie aus. Der junge Heini muss Tagebuch führen. Penibel notiert er, wie oft er zum Beispiel in den Ferien in die Fluten steigt. So am 1. August 1915 schreibt er, zum vierten Mal gebadet. Er notiert auch, welche Geschenke er zu Weihnachten bekommt und sogar, dass er Tagebuch schreibt, vermerkt er in sein Tagebuch. Der Himmler-Biograf Peter Longerich sieht hinter dem Bedürfnis nach Regeln und Kontrolle die Folgen einer tiefgehenden Bindungsschwäche, über deren Ursachen die Quellen allerdings schweigen. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Nach dem Notabitur 1917 bewirbt Himmler sich im Ersten Weltkrieg als Offiziersanwärter für die Marine, wird jedoch als Brillenträger abgelehnt. Er tritt daraufhin als Fahnenjunker in ein bayerisches Infanterieregiment ein. Er bleibt jedoch als Offiziersanwärter in der Ausbildung und wird nicht an der Front eingesetzt. In der Ausbildung schreibt er seiner Mutter weinerliche Briefe. Zitat: Das ist so gemein, dass du mir wieder nicht geschrieben hast. Am Ende des Ersten Weltkriegs hat er die Offiziersausbildung zwar durchlaufen, jedoch nicht beendet. Er hat mit Kriegsende 1918 aus der Armee ausscheiden müssen, ohne jemals an der Front eingesetzt gewesen zu sein. Dies erscheint ihm als persönlicher Makel. Nach der Gleichschaltung der Presse im NS-Regime wird offiziell wahrheitswidrig behauptet, dass Himmler an der Front gewesen sei. Auch der junge Himmler sieht in der Niederlage zeitlebens die wahre Katastrophe seines Lebens. Denn er glaubt, dadurch sei ihm eine Karriere als Offizier verbaut worden. April 1919. Mit dem Freikorps Lauterbach kommt Himmler nach München, um gegen die Räterepublik unter Kurt Eisner zu kämpfen. Seine Bewerbung um Eintritt in die Reichswehr wird abgelehnt. Oktober. Nach einem kurzen landwirtschaftlichen Praktikum studiert Himmler an der Technischen Universität München Landwirtschaft. Er tritt der schlagenden Studentenverbindung Apollo und zahlreichen Vereinen bei, darunter auch der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde. Das Tagesprogramm des angehenden Agrarökonomen Himmler unterscheidet sich nicht von dem anderer Kommilitonen. Er ficht in einer Verbindung, treibt sich in Cafés herum, trainiert in seiner Freizeit Schießen und Marschieren in paramilitärischen Freikorps. In dem jungen Mann brodelt es. Und das nicht nur wegen seiner unsicheren Zukunft, die diverse Auswanderungsideen, zum Beispiel in die Türkei, Georgien, Italien, Russland oder Peru, durchspielen lässt. Vor allem peinigen den jungen Mann sexuelle Begierden, denn Himmler will seine Unschuld bis zur Ehe bewahren. Dann geht es Schlag auf Schlag. Im Sommer 1922 beginnt die rasante Entwertung der Mark, die 1923 in einer Hyperinflation endet. Das Geld der Familie Himmler reicht nicht. Der Filius muss das Studium beenden und fängt als Hilfssachbearbeiter in einer Kunstdüngerfabrik an. Nicht nur der Offizierstraum ist jetzt ausgeträumt, auch die Ersatzlösung, ein Gut zu leiten, rückt in weite Ferne. Für den ambitionierten Sohn des Schuldirektors eine tiefgreifende Ernüchterung. Er muss wieder bei seinen Eltern einziehen und gibt seine Arbeit als Laborant in einer Fabrik für künstliche Düngemittel im Norden Münchens wieder auf. Das dunkle im Menschen Himmler tritt nun zunehmend zutage. Aus Genauigkeit wird Kontrollzwang. aus Neigung zur Kritik anmaßende Arroganz, aus Eifer Fanatismus. Himmler ist dem Fieber der Inflationszeit verfallen. Er gibt sich den sanften Bahn hin, liest über Pendeln, Astrologie, Telepathie. Zugleich verschlingt er rechtsradikale Schundliteratur. Seine Leseliste weist zwischen den Sommern 22 und 24 ganze 81 Titel aus. Knapp die Hälfte davon ist antisemitisch und völkisch. Zum Beispiel Theodor Fritschs bösartiges Handbuch der Judenfrage etwa findet sich darunter. Zitat: Erkenntnis dieser fürchterlichen Gottesgeißel, von der wir erdrosselt werden. Oder aber auch die Werke des Rassentheoretikers Hans F. K. Günther, in denen von hassenden Helden des 20. Jahrhunderts die Rede ist, welche über das Recht zum Ausrotten und Brennen verfügen. Himmler schreibt, Zitat: Ein Buch, das mir das ausdrückt, was ich fühle und denke. Ein großes Fantasiegebilde wächst in Himmlers Kopf heran, demzufolge Deutschlands Zukunft in germanisch-bäuerlichen Siedlungsformen liegt. Dann gehört die Erde uns, bewohnt von Menschen der nordischen Rasse. Noch hat Himmler aber niemanden ermordet. Doch das Fundament ist bereits gelegt, lange bevor Hitler in die Reichskanzlei einzieht. Von 1919 bis 1923 engagiert sich Himmler bei der katholisch orientierten Bayerischen Volkspartei, aus der aber wieder austritt. Über seine Mitgliedschaft bei den Artamanen kam Himmler zum Wehrverband Reichsflagge unter Ernst Röhm. Dieser bewegt ihn zum Eintritt in die NSDAP. Am 1. August 1923 tritt er bei. Am 9. November 1923 beteiligt er sich in seiner Eigenschaft als Mitglied der römischen Bund-Reichskriegsflagge am gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch. Himmler ist auf Bildern als Fahnenträger Röhms bei der Besetzung des Kriegsministeriums zu sehen. 1924. Während der Zeit, in der die NSDAP verboten ist, engagiert sich Himmler unter der Obhut von Erich Ludendorff in der NS-Freiheitsbewegung und im Wahlkampf für seinen Freund Gregor Strasser. Bereits im Februar 1924 ist er deren Parteiredner in Nordbayern. Ferner erneuert er seine alten Kontakte zu Ernst Röhm und anderen Freikorpsmitgliedern, also dem Deutsch-Völkischen Offiziersbund und der Alt-Reichsflagge beitritt. Diesen Organisationen gehört Himmler bis 1926 an. 1924 taucht der Führer erstmal in Himmlers Notizen auf. Er schreibt: Ein wahrhaft großer Mann. 1925. In der wiedergegründeten NSDAP wird Himmler Sekretär von Strasser und stellvertretender Gauleiter von Niederbayern-Oberpfalz. Anfang 1925 beginnt sein Aufstieg in der neu gegründeten NSDAP. 1925 tritt er auch in die SA ein und wechselt bereits am 8. August 25 in die SS. Bis 1927 führt er zahlreiche hauptamtliche Parteitätigkeiten aus, schärft als Redner seine antisemitische Rhetorik und profiliert sich als Agrarexperte, bis er 1927 zum stellvertretenden Reichsführer SS ernannt wird. In dieser Entwicklungsphase hat er folgende Funktionen inne: 1925 Reichsredner, 1925 Leiter der NSDAP Parteipropaganda für Niederbayern, 1927 stellvertretender Reichsführer SS, 1927 Mitglied des Stabes der obersten SA-Führung. Nach der Absetzung Erhard Heidens als Reichsführer SS wird Himmler am 6. Januar 1929 durch Adolf Hitler an die Spitze der Schutzstaffel berufen. Der Titel Reichsführer SS ist zwischen 26 und 34 eine reine Dienststellung innerhalb der SA und anfänglich ohne jede rechtliche Bedeutung. Dies ändert sich erst im August 1934. Zeitsprung in das Jahr 1928. Am 3. Juli heiratet er die 8 Jahre ältere Gutsbesitzertochter Margarete Boden. Für kurze Zeit betreibt er mit seiner Frau erfolglos eine Hühnerfarm in Waldtrudering bei München. 1929 wird seine Tochter Gudrun geboren. Himmler verlässt den Hof in Waldtrudering, da die Beziehung zu seiner Ehefrau sehr schlecht ist. Musik.
Alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Lasst Kinder noch auf Erden für euch ein Fähnlein sein. Der Herze gut sein, ihr Kinder besser sein. Die Kunst zum Männer tun und liebes Tod gemein. Der Herze gut sein, ihr Kinder besser sein. Die Kunst zum Männer tun und liebes Tod gemein.
1930. Himmler übernimmt die Leitung der SS. Politisch ist das Amt ohne Bedeutung. Und vermutlich wäre es auch dabei geblieben, wenn Hitler nicht zunehmend Schwierigkeiten mit den undisziplinierten Schlägern seiner Parteiarmee, der SA, bekommen hätte. Diese Truppe aus überwiegend gescheiterten Existenzen unter dem Kommando des kleinen, dicken Hauptmanns Ernst Röhm beugt sich nur widerwillig Hitlers Strategie, mit halbwegs legalen Methoden an die Macht zu kommen. Obwohl die SS formal der SA untersteht, formt Himmler den Totenkopforden zu einer Gegenkraft, die sich der Parteiführung bedingungslos ergeben zeigt. Aus 280 Mann im Jahr 1928 werden bis zur sogenannten Machtergreifung 50.000. Mit jedem Mann wächst Himmlers Bedeutung und der Umfang seiner späteren Tötungsmaschine. Es gelingt ihm, die SS als unabhängige Parteiorganisation aus der SA herauszulösen. Er wird bei der Reichstagswahl für den Wahlkreis Weser-Ems in den Reichstag gewählt.
Ich verlange von jedem SS-Mann, von jedem Sturm, von jedem Regiment, dass es angreift, solange der Befehl zum Angriff gegeben ist, solange ein Feind da ist. Und wenn es 10-mal angegriffen hat und in der Kompanie sind noch ein paar Mann, die Leben in sich haben, das Gewehr tragen können und den Finger am Hahn des Gewehres krumm machen können, dann wird beim 11. Mal wieder angegriffen. So wie es das Gesetz befiehlt und so wie es der Befehl will. Wir gedenken des Führers aller Germanen. Unser Führer Adolf Hitler, Sieg! Sieg!
Sieg! Die schneidigen Reden und die zackigen Kommandos.
So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen als ein soldatischer, nationalsozialistischer Orden, nordisch bestimmter Männer und als beschworene Gemeinschaft ihrer Sitten. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft.
Hitler schätzt inzwischen den Eifer und die Loyalität des 11 Jahren Jüngeren. Er sagt, ein außerordentlich brauchbarer Kerl. Unmöglichen Konkurrenten gibt Himmler als idealer zweiter Mann, arbeitswillig und ungefährlich. 1930 wird Josef Goebbels Reichspropagandachef, notiert über seinen Stellvertreter in seinem Tagebuch. Er ist nicht übermäßig klug, aber fleißig und brav. 1931. April. Mit der Niederschlagung der SA-Meuterei besteht Himmlers SS in den Augen Adolf Hitlers ihre erste Bewährungsprobe als innerparteiliche Polizeiorganisation mit unbedingter Loyalität zu seiner Person. Himmler beauftragt seinen engsten Mitarbeiter Reinhard Heydrich mit dem Aufbau des Sicherheitsdienstes, der zur nachrichtendienstlichen Hauptorganisation der Partei werden soll. 1932. 25. Januar. Ernennung Himmlers zum Sicherheitschef der Parteizentrale in München, des sogenannten Braunen Hauses. Dezember. Die SS hat eine Mitgliederzahl von 50.000 Mann erreicht. Aus der ursprünglich für den persönlichen Schutz Hitlers geschaffenen Leibgarde will Himmler einen nationalsozialistischen Führungsorden aufbauen, der nach streng rassischen Kriterien die Herrenmenschen-Ideologie des NS-Regimes verkörpern soll. Hierfür soll ein Programm der biologischen Auslese mit einem Heiratsbefehl für die Mitglieder dienen. Mindestgröße ist 1,70 Meter, das Mindestalter 23 Jahre. Den ersten nachweisbaren Mord seines Lebens gibt Himmler in der bürgerkriegsartigen Endphase der Weimarer Republik in Auftrag. Er befiehlt in Königsberg, Kommunistenhäuptlinge umzulegen. Am 1. August 1932 erschießen seine Leute einen Stadtrat von der KPD. 1933, März. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird Himmler zusätzlich zum Polizeipräsidenten von München ernannt. Er benimmt in Dachau den Aufbau und die Leitung des Konzentrationslagers.
Ein geregelter Lebenslauf, eine unerhörte Sauberkeit im
Konzentrationslager erwähnt gehört habe und auch eigentlich das einzige Mal, dass Hitler über Himmler gesprochen hat. Und da war schwang so eine Art Achtung und Bewunderung mit für seine organisatorischen Talente.
Himmler zum Tag der Polizei über die schöne neue Welt seiner KZs.
Das Konzentrationslager ist sicherlich, wie jeder Freiheitsentzug, eine scharfe und strenge Maßnahme. Harte, neue Werte schaffende Arbeit, ein geregelter Lebenslauf, eine unerhörte Sauberkeit in Wohnen und in der Körperpflege, ein tadelloses Essen, eine strenge, aber gerechte Behandlung, die Devise, die über diesen Lagern steht, lautet: Es gibt einen Weg in die Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Leid, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit, Opfersinn und Liebe zum Vaterland.
Er benimmt in Dachau den Aufbau und die Leitung des Konzentrationslagers. Hitler ist von dem bayerischen Modell angetan, in dem der Häftling nichts ist und der SS-Mann alles. Himmler findet, der Führer sei einer von jenen Männern, die ihre Pflicht mit eisiger Entschlossenheit erfüllen. Radikalität und Loyalität imponieren dem Diktator. 1. April. Kurz nach der Absetzung der bayerischen Regierung unter Heinrich Held das Amt des politischen Polizeikommandos in Bayern. Himmler ist keine charismatische Landsknechtfigur wie Röhm, kein Volkstribun wie ein Göring und auch kein mitreißender Demagoge wie ein Goebbels. Dampfender Pöbel, hypnotisierte Massen. Das ist nicht Himmlers Welt. Er verfügt über andere Talente. Er ist abgebrühter als Röhm, nervenstärker als der morphiumabhängige Göring, noch rücksichtsloser als der durchtriebene Goebbels. Hier verbirgt sich das Böse hinter der Maske des Banalen. 1934, Januar. Mit der Gleichschaltung der Länder erlangt er die Kontrolle über die Polizeigewalt in allen deutschen Ländern, mit Ausnahme von Preußen und Schaumburg-Lippe. Dabei nutzt er konsequent die Rivalitäten zwischen staatlichen Behörden und NS-Parteiorganisationen aus. 20. April. Aufgrund der wachsenden Spannung zwischen der NS-Führung und der SA ernennt Göring Himmler zum Inspektor der geheimen Staatspolizei, also der Gestapo. Mit der Zentralisierung der Gestapo und der Monopolisierung von Heydrichs SD zum einzigen Nachrichtendienst der NSDAP baut Himmler ein engmaschiges Herrschafts- und Überwachungssystem aus. Damit wird der Einfluss der SS enorm gesteigert. Juni. Himmler und die SS tragen den wesentlichen Anteil an der Röhm-Putsch verdeckten Mordaktion an der Führung der SA. Himmler selbst ist in Berlin an der Verhaftung und der Mordung von SA-Führern und politischen Gegnern beteiligt. Juli. Himmler wird als SS-Reichsführer direkt der Befehlsgewalt Hitlers unterstellt. Die SS erhält mit der Reorganisation der Verwaltung und Führung der KZ in ganz Deutschland die alleinige Verantwortung für den Aufbau und die Leitung der Lager. Als Wachmannschaften werden spezielle Einheiten ausgebildet, die sogenannten Totenkopfverbände. Bereits am 23. August 1934 wird Himmler in Anerkennung der Loyalität dem Führer gegenüber von Adolf Hitler in die Dienststellung eines Reichsleiters der NSDAP erhoben und die SS aus der übergeordneten SA herausgelöst. 1936, 17. Juni. Mit der Zusammenfassung der Polizeiführung und der Ernennung zum Chef der deutschen Polizei erreicht Himmler eine der zentralen Machtpositionen im NS-Regime. Die formale Unterstellung als Staatssekretär unter Innenminister Wilhelm Frick erweist sich als bedeutungslos, da Himmler die Kontrolle über die gesamte Polizei und Kriminalpolizei, über die Einheiten der SS und über den Nachrichtendienst des SD in seiner Hand vereinigt. Die Gestapo wird dabei immer stärker aus der staatlichen Polizei herausgelöst und mit dem SD verbunden. Allerdings lädt der Diktator den Reichsführer SS nur selten in den engen Kreis, zu jenen Mittagsrunden in Berlin oder zum Abendessen auf den Berghof bei Berchtesgaden mit dem herrlichen Ausblick ein. Hitlers Lieblingsarchitekt und späterer Rüstungsminister Albert Speer, hat beschrieben, mit welchen Tricks die Gefolgschaft ihre Projekte bei Hofe voranzutreiben sucht. So weiß Goebbels, dem Diktator mit Schnurren aus der Kampfzeit in Stimmung zu bringen, ehe er eigene Anliegen vorträgt. Speer macht gut Wetter mit Bauprojekten, auf die er wie zufällig zu besprechen kommt. Was macht Himmler? Himmler erzählt dem Herrn Hitler, so berichtet Speer, belustigt, dass er zu Aufsehern über die Häftlinge am liebsten Verbrecher einsetze. Hitler lobt ihn für diese besonders gute Idee. Menschenquälerei als Stimmungsaufheller. Schon bald füllen sich die Lager. Der Terror richtet sich jetzt vor allem gegen sogenannte Asoziale, darunter Sinti und Roma, die Zeugen Jehovas, Homosexuelle und Kriminelle. 1937. Mithilfe der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung kann die Gestapo vermeintliche Regimegegner ohne die Justiz verfolgen und direkt in KZs inhaftieren. August. Hitler erkennt die bewaffnete Verfügungstruppe der SS, die den Kern der späteren Waffen-SS bildet, gegen den Widerstand der Wehrmacht ausdrücklich an. Diese SS-Eingreiftruppen werden der Wehrmacht zugeteilt, verbleiben aber entgegen dem Waffenmonopolanspruch der Armee unter Kontrolle des Reichsführers SS. Himmler hat damit die Kontrolle über eigenständige bewaffnete Truppen. 1939. 27. September. Im Zweiten Weltkrieg werden alle bisherigen Kommandostellen der Gestapo, Kriminalpolizei und SD im neu geschaffenen Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst. Heydrich wird Chef, das zum eigenen Hauptamt innerhalb der SS wird und damit direkt Himmler untersteht. 7. Oktober. Himmler wird Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums. Ihm obliegt die Umsiedlungs- und Verfolgungspolitik gemäß der NS-Rassenideologie in den besetzten Gebieten. Himmler versucht sich ebenfalls auf dem Gebiet der Außenpolitik, indem er Mohammed al-Husseins antijüdische Aktivitäten unterstützt und ihm nach seiner Flucht nach Deutschland Raum für Aktivitäten gibt. Himmler ist auch die treibende Kraft bei der Verfolgung homosexueller Männer im Nationalsozialismus und gründet 1936 die Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung als Sonderabteilung der Polizei. Er leitet ebenfalls das Programm Lebensborn zur Erhaltung des arischen Blutes bis in die letzten Jahre des Krieges. 1939-40. In Polen organisiert Himmler mit Hilfe der Einsatzgruppen die Vertreibung, Verfolgung und Ermordung von Hunderttausenden Polen und Juden. Dabei bezeichnet er gegenüber seinen Untergebenen die massenhafte Ausrottungspolitik als schwere Pflicht. 1940. Himmler trennt sich offiziell von seiner Frau und lebt mit seiner Sekretärin Hedwig Potthast, die nur Häschen genannt wird, zusammen. Aus der geheimen Beziehung gehen zwei Kinder hervor. 1941. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion überträgt Hitler ihm die polizeiliche Sicherung in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten. Damit wird er zum Hauptverantwortlichen der sogenannten Endlösung der Judenfrage, das heißt der planmäßigen Deportation und Ermordung der europäischen Juden. Die Organisation wird vor allem von Himmler engsten Mitarbeiter Heydrich geleitet. 1942. Himmler erhält in den besetzten Gebieten die Kontrolle des Strafrechts über alle Russen, Polen und Juden. Außerhalb der NS-Justiz kann er so die Verfolgung mit der großen Anzahl der Kriegsgefangenen in den KZ- und SS-eigenen Arbeitslagern für die Kriegswirtschaft ausbeuten. Er verabschiedet den Generalplan Ost, der die zwangsweise Vertreibung und Umsiedlung von Millionen Polen, Tschechen, Ukrainern und Weißrussen nach Sibirien vorsieht, um die deutsche Volkstumsgrenze nach Osten zu verschieben. 1943. Januar. Nach der Ermordung Heydrichs wird Ernst Kaltenbrunner Chef der SD und des Reichssicherheitshauptamtes. Zuvor hat Himmler seit Juni 1942 die Leitung kommissarisch inne gehabt. Himmler wird anschließend zum Reichsinnenminister ernannt. 4. Oktober. Bei einer dreistündigen Rede von ranghohen SS-Offizieren in Posen spricht er offen über die Ausrottung der Juden.
Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiert es mich nicht, ob einem Bauch eines Panzergraben. 10.000 russische Weiber an den Kräften, Unfall oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Sie werden niemals roh sein und herzlos, wo es nicht sein muss. Das ist klar. Wir Deutschen, die wir als einzige auf der Welt zum Tier eine anständige Einstellung haben, werden zu diesen Menschentieren ja auch eine anständige Einstellung haben.
Obwohl Himmler eine der Stützen des NS-Regimes war, suchte intensiviert ab dem Sommer 1943 in einer zunehmend aussichtslosen militärischen Lage insgeheim nach einer Rolle für sich und die SS in einem Deutschland nach Hitler. Er nimmt Sondierungen auf, um möglicherweise mit den westlichen Alliierten einen Separatfrieden abzuschließen, den Krieg jedoch gegen die Sowjetunion weiterzuführen. Offenbar bietet Himmler über Mittelsmänner seinen Gesprächspartnern an, Hitler zu entmachten, während er selbst mit der SS die innere Ordnung weiter gewährleistet. Himmler hat eine gewisse Kenntnis der als Offizieren und konservativen Politikern bestehenden Widerstandsbewegung um Karl Friedrich Goerdeler und Generaloberst Ludwig Beck, wie sich unter anderem aus den Tagebüchern Ulrich von Hassels ergibt, greift aber nicht ein. 1944, 21. Juli. Das fehlgeschlagene Attentat vom 20. Juli bringt Himmler weiteren Machtzuwachs und den Einstieg in die Wehrmacht. Er wird von Hitler als Nachfolger von Generaloberst Friedrich Fromm zum Befehlshaber des Ersatzheeres und Chef der Heeresausrüstung ernannt. Himmler versucht vergeblich, mit rücksichtslosen Aushebungen die Armeestärke aufrechtzuerhalten. 28. Oktober. Vor Angehörigen des ostpreußischen Volkssturms spricht er erstmals über eine Widerstandsbewegung gegen die Alliierten in Deutschland, der den Namen Werwolf gibt. 2. Dezember. Himmler übernimmt den Oberbefehl der Heeresgruppe Oberrhein, um eine neue Verteidigungslinie aufzubauen.
Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen.
1945, Januar, Februar. Als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel zeigen sich seine fehlenden militärischen Fähigkeiten. Nach dem Zusammenbruch der Verteidigung entzieht Himmler sich der Verantwortung durch Flucht in ein SS-Lazarett. März. Nach seiner Ablösung als Oberbefehlshaber der Heeresgruppen versucht Himmler, Kontakt mit den Westalliierten aufzunehmen, um über einen Separatfrieden zu verhandeln. 28. April. Als Hitler erfährt, dass Himmler sich als sein Nachfolger und möglichen Vermittler zu den Westalliierten vorschlägt, entlässt er ihn aus allen Ämtern und verfügt im Bunker der neuen Reichskanzlei einen Haftbefehl gegen ihn. Mai. Himmler wird von der neuen Reichsregierung unter Großadmiral Karl Dönitz abgewiesen, verbringt aber einige Tage im Flensburger Hauptquartier. Unter falschen Namen versucht er in einem Flüchtlingsstrom zu fliehen und gerät bei Lüneburg unerkannt in britische Gefangenschaft. Er rasiert sich dabei seinen heißgeliebten Oberlippenbart und setzt sich eine Augenklappe auf. 23. Mai. Nach seiner Entdeckung begeht Heinrich Himmler in einem britischen Gefangenenlager in Lüneburg mit Hilfe einer versteckten Giftkapsel in einer Zahnlücke Selbstmord. Himmler und seine Germanenideologie. 1934 übernimmt die SS mit einem Pachtvertrag die Wewelsburg bei Paderborn. Nach Karl Hüser bestand später für die SS-Ideologen kein Zweifel, sie in die Zeit der Abwehrkämpfe König Heinrichs I. gegen die Ungarn oder Hunnen zu legen. Himmlers geliebte Hedwig Potthast, die er nach angeblich altgermanischem Brauchtum als quasi offizielle Nebenfrau ansieht, spricht auch nach dem Krieg noch von ihrem König Heinrich. Sein Freund und Chronist Hans Joost hätte aus den Kriegstaten die Heinrich-Saga zu dichten gehabt. Peter Longerich fasst Himmlers ideologische Prinzipien in seiner Germanenrezeption so zusammen. Zwar durchzieht sein Denken und Handeln eindeutig eine bestimmte Konstante, das Leitmotiv des ewigen Kampfes germanischer Helden gegen asiatische Untermenschen, doch war dieses Weltbild so allgemein und vage gehalten, dass er es in ganz unterschiedlicher Form auf die jeweilige politische Situation zuschneiden konnte. Diese Flexibilität, Ideologie und Machtpolitik zu verbinden, war seine eigentliche Stärke. Hinter diesen nach außen gekehrten Anleihen beim Germanentum und dem, was Himmler dafür hält, geht es ihm um weit mehr, nämlich darum, in Anlehnung an Geschichte, Geschichtsmythos, Germanenkult, Sternbeobachtung, Sterndeutung und Wiederverkörperungstheorie ein Welterklärungsmodell zu schaffen, das tatsächlich ein Religionsersatz in Gestalt einer germanischen Urreligion werden sollte. Als totalitäres System, das den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen sucht, steht der Nationalsozialismus naturgemäß in Gegnerschaft zu den christlichen Konfessionen. Um die Lücke zu füllen, welche die zurückgedrängten Kirchen in der Gesellschaft hinterließen, wurde die nationalsozialistische Weltanschauung zu einer politischen Ersatzreligion überhöht. Anstelle des christlichen Erlösers tritt der Führer Adolf Hitler als Retter des deutschen Volks auf. Eine wichtige Rolle bei dieser Sakralisierung von Politik spielen Rituale und Feste. Ein solches Fest ist zum Beispiel die Sonnenwendfeier. Statt Weihnachten feiert Himmler das Fest der Wintersonnenwende, das Julfest. Er verschenkt Julleuchter an verheiratete SS-Männer. Gerade die Frau will ja, wenn sie den Mythos der Kirche verliert, irgendetwas anderes haben, sagt er. Himmler entwirft neue Riten für Taufen, die sogenannte Namensweihe, auch für Eheschließungen, die Eheweihe und auch für Begräbnisse. Großes Interesse hat Himmler an Hexenverfolgungen. Bei offiziellen Feiern lässt er rituelle Hexentänze vorführen. Seine Vorliebe für die frühneuzeitliche Verfolgung von den Hexen ist in seiner eigenen Familiengeschichte zu suchen. Eine Urahnin Himmlers sei einst im Rahmen der Verfolgungen gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Himmler betrachtet die Hexenprozesse als Verbrechen am deutschen Volk. Schuld daran sei die katholische Kirche gewesen, die altgermanisches Erbe vernichtet habe und vernichten wollte. Zudem vermutet er, wie bei fast allen vermeintlichen Verbrechen am deutschen Volk, eine jüdische Verschwörung als Hintergrund. Das Thema fasziniert Himmler so sehr, dass er es schon bald nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in großem Stil erforschen lässt. Himmlers Zeugungsbefehl an die SS. Ende Oktober 1939, 2 Monate nach dem Zweiten Weltkrieg, erteilt Heinrich Himmler Offizieren und Männern der SS folgenden Befehl. Da der Krieg mit Sicherheit einen Tribut an das Leben der Deutschen fordern würde, befiehlt Himmler den SS-Männern, deutsche Frauen und Mädchen guten Blutes zu schwängern, bei Bedarf sogar uneheliche, bevor sie in die Schlacht ziehen. Himmler verspricht, dass verwitwete Frauen und verwaiste Kinder vom NS-Staat versorgt würden. Himmlers Fortpflanzungsbefehl ist sowohl eine Kriegsmaßnahme zur Bevölkerungsvermehrung als auch eine Vorsichtsmaßnahme zur Sicherstellung des Fortbestands des arischen Blutes. Er sagt, bei jedem Krieg wird das beste Blut vergossen. Mancher Waffensieg bedeutet für ein Volk gleichzeitig einen katastrophalen Verlust an lebendiger Kraft und Blut. Aber der leider unvermeidliche Tod seiner besten Männer, so bedauerlich das auch sein mag, ist nicht der schlimmste. Von viel katastrophalen Folgen ist der Mangel an denen, die nicht von den Lebenden während und von den Toten nach dem Krieg gezeugt wurden. Himmler spielt sich mit diesem Befehl auch selbst in die Karten. Er hat jahrelang eine Geliebte, die aber verschweigt. Und während er Pläne schmiedet mit seiner Ehefrau, war sie insgeheim schwanger. Der Chef und seine engste Mitarbeiterin. Die gemeinsame Arbeit, in diesem Falle auch die gemeinsame Weltanschauung. Die menschenverachtenden Pläne, seine Macht und ihre jugendliche Schönheit. Als der 36-jährige Heinrich Himmler die 12 Jahre jüngere Hedwig Potthast Anfang 1936 in seinen persönlichen Stab holt, macht er gerade Karriere als Befehlshaber der deutschen Polizei, SS und Gestapo. Seine Frau und Tochter leben 700 Kilometer weit weg, am Tegernsee. Seine persönliche Sekretärin aber ist immer in seiner Nähe. Hedwig, die Tochter eines Kölner Kaufmanns, sehr gebildet und Trägerin des Reichssportamtszeichen, Mitglied im Bund Deutscher Mädel, ist ungebunden. Die Affäre der beiden beginnt spätestens 2 Jahre, nachdem sie in seinen Dienst getreten ist. Heinrich Himmler ist sehr bemüht, die Sache von seiner Familie geheim und fernzuhalten. Das belegen auch jene Briefe, die er zur Zeit der Affäre an seine Frau sandte. Am 16. Mai 1944 etwa schickte er seiner guten, lieben Mami noch viel, viel Liebe und gute, dankbare Gedanken zum Muttertag. Keine 3 Wochen nach diesem Brief des vermeintlich treuen, dankbaren Ehemanns kommt am 3. Juni 1944 seine uneheliche Tochter Nanette Dorothea zur Welt. Hedwig Potthast, die alle im Stab des Reichsführers nur Häschen nennen, hat blonde Haare und blaue Augen. Jenseits dieser Äußerlichkeiten ist sie allerdings der Gegenentwurf zu Himmlers 19 Jahre älteren, resoluten Gattin. Hedwig ist freundlich, warmherzig, eher intellektuell als bodenständig. Sie wird von allen gemocht, heißt es. Margarete hingegen war bei den Mitarbeitern ihres Mannes weniger beliebt. Sie habe sich ein bisschen als Frau General aufgespielt. Im Februar 1941 war Hedwig Potthast aus ihrem Mietzimmer in eine SS-Villa in Berlin-Grunewald gezogen, hat sich dort eingerichtet für sich und den Vater ihrer unehelichen Kinder. Himmler hat sich trotz seines Kinderzeugungsbefehls nie offen zu Hedwig Potthast bekannt. Himmlers Siedlungspläne. Himmlers Endziel war die Schaffung eines großgermanischen Imperiums, das er in einer Rede von SS-Gruppenführern am 8. November 1938 wie folgt charakterisiert. Zitat: Was Deutschland in der Zukunft vor sich hat, ist entweder das großgermanische Imperium oder das Nichts. Ich habe den Glauben, wenn wir in dieser Schutzstaffel unsere Pflicht tun, dass dann der Führer dieses großgermanische Imperium, das großgermanische Reich schaffen wird. Das größte Reich, das von dieser Menschheit errichtet wurde und das die Erde je gesehen hat. Dazu plant Himmler die eroberten Gebiete einem gigantischen Vertreibungs-, Umsiedlungs- und Ausrottungsprogramm zu unterwerfen. In seiner Perspektive ist die Ermordung der Juden nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer wesentlich breiter angelegten rassistischen Neuordnung. Das in seiner Rede von 1938 angekündigte Großgermanische Reich soll seine Grenzen am Ural haben. Noch im August 1944 schwärmt Himmler in Posen vor Gauleitern von unseren politischen, wirtschaftlichen, menschlichen, militärischen Aufgaben in dem herrlichen Osten. Bereits als junger Mann hat er nach einem Vortrag von Rüdiger von der Goltz am 21. November 1921 in sein Tagebuch geschrieben. Zitat: Das weiß ich bestimmter jetzt als je. Wenn im Osten wieder ein Feldzug ist, so gehe ich mit. Der Osten ist das Wichtigste für uns. Der Westen stirbt leicht. Im Osten müssen wir kämpfen und siedeln. Siedeln ist das deutsche Wort für kolonisieren. Zu diesem Siedeln gehört, wie Himmler es in der Beschreibung als einen Kolonisator verdeutlicht, der Völkermord. Die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden. Himmler war es, der die Vernichtung der europäischen Juden, den Holocaust, ins Werk setzte. Diesem fielen zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Menschen zum Opfer. Aber er war nicht allein. Zum einen handelte er im Auftrag Hitlers, zum anderen steht ihm die SS als williges Werkzeug zur Verfügung. Himmler ist seit seiner Jugend Antisemit. Nach dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 dezimieren Reinhard Heydrichs Einsatztruppen die polnische Elite und bringen auch zahlreiche Juden um. Im Wesentlichen wird die jüdische Bevölkerung in Ghettos zusammengetrieben und dort, je nach Gutdünken, der örtlichen Machthaber dem allmählichen Hungertod preisgegeben oder für die Rüstungswirtschaft ausgebeutet. Beim Unternehmen Barbarossa am 22. Juni 1941 und im folgenden deutsch-sowjetischen Vernichtungskrieg fällt Himmler die Aufgabe zu, die Exponenten des sowjetischen Systems auszuschalten. Die Politkommissare der Roten Armee, die kommunistischen Funktionäre und die jüdisch-bolschewistische Intelligenz. In kurzer Zeit wird hieraus die systematische Tötung der gesamten jüdischen Bevölkerung, einschließlich der Frauen und Kinder. Bis Ende 1941 bringen Himmlers Einsatztruppen etwa 500.000 Menschen um. Himmler persönlich kümmert sich intensiv um diese Mordaktionen, lässt sich täglich Bericht erstatten, besucht wiederholt die Einsatzorte und sieht auch bei Massenerschießungen zu. Aber er steht auch ständig mit Hitler in Kontakt. Im ersten Vierteljahr des Feldzugs sieht er diesen etwa 26 Mal. Aufzeichnungen über diese Gespräche gibt es nicht. Aber die zunehmende Radikalisierung der Mordaktionen entspricht wohl genau Hitlers Vorstellungen. Zunächst werden nur jüdische Männer erschossen. Ab August 1941 aber auch Frauen und Kinder. Himmler sagt, Zitat, »Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten, sprich also umzubringen oder umbringen zu lassen und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Die Erschießungsaktionen sieht Himmler als schwere psychische Belastung seiner Einsatztruppen. Als ihm im Oktober 1941 vorgeschlagen wird, das Vernichtungslager Belzec mit Gaskammern einzurichten, stimmt er sofort zu und lässt gleich weitere Vernichtungslager errichten. Bei manchen der Täter rebelliert der Körper mit Depressionen, Magenbeschwerden, Nervenleiden. Ostkoller nennen die Männer die psychosomatischen Folgen der Verbrechen. Die SS unterhält in Karlsbad ein eigenes Sanatorium, in dem sich Führungskräfte vom Morden erholen können. Himmler befiehlt seinen Untergebenen, magenschonendes Röstbrot zu essen und auf Salzkartoffeln zu verzichten. Himmler ist demnach der Organisator der Endlösung, beruft sich dabei aber wiederholt auf Befehle Hitlers. Jedoch wird nicht angenommen, dass es einen expliziten, schriftlichen oder mündlich derartigen Befehl gegeben hätte. Allerdings ordnet Hitler einzelne Maßnahmen an oder genehmigt diese, die sich aber oft als noch undurchführbar herausstellen und zunächst wieder abgebrochen werden müssen. Nachdem erste Erfahrungen mit Vergasungswagen in den Euthanasieaktionen von 1941 den Nationalsozialisten Ergebnisse zur arbeitsteiligen und industriemäßigen Tötung liefern, lässt sich die Massenvernichtung jetzt effektiv durchführen.
Wie wir darüber niemals gesprochen haben, sprechen werden. Das war so eine, Gott sei Dank, in uns wohnende Takt, Selbstverständlichkeit des Taktes, dass wir uns untereinander nie darüber unterhalten haben, nie darüber sprachen. Es hat jeden geschaut und jeder war sich klar, dass es das nächste Mal wieder tun würde, wenn es befohlen wird und wenn es notwendig ist. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das hat ihn in jeder Partei genossen. Das da steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha, Kleinigkeit. Und dann kommen sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine. Der ist ein prima Jude. Und so gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und das durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Denn wir wissen, wie schwer die uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt bei den Bombenangriffen, bei den Lasten des Krieges und bei den Entbehrungen, wenn wir da noch die Juden als geheime Saboteuren, Agitatoren und Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich in das Stadium des Jahres 1617 jetzt gekommen sein, wenn die Juden noch in deutschen Volkskörpern säßen. Die Reichtümer, die sie hatten, haben die ihnen abgenommen. Und ich habe einen strikten Befehl gegeben, den Ogrum für Pol durchgeführt hat. Wir haben diese Reichtümer restlos dem Reich
Staat abgeführt. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, den ich am Anfang gab, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Eine Anzahl SS-Männer haben sich dagegen verfehlt, sind nicht sehr viele und sie werden des Todes sein. Gnadenlos! Wir haben das moralische Recht, wir haben die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Feld, mit einer Mark, mit einer Zigarette, mit einer Uhr, mit sonst etwas zu bereichern. Das haben wir nicht. Denn wir wollen nicht am Schluss, weil wir den Bacillus ausrotten, an den Bacillus krank werden und sterben.
In seiner geheimen Posener Reden am 4. Oktober 1943 vor den SS-Gruppenleitern und am 6. Oktober vor den Gauleitern gibt Himmler einen Rückblick auf die inzwischen weitgehend abgeschlossene Judenvernichtung, die als erster Vertreter der NS-Führungsspitze in unverschleierter Sprache als Ausrottung des jüdischen Volkes bezeichnet. Auf einer seiner Mordreisen schaut sich Himmler persönlich in Minsk eine Exekution an. Die Opfer sind angeblich Partisanen. Sie müssen sich mit dem Gesicht nach unten in eine Grube legen. Angehörige der Einsatzgruppe B wechseln sich beim Feuern ab. Am 17. Juli 1942 trifft Himmler für eine zweitägige Inspektion in Auschwitz ein und lässt sich zeigen, was mit einem gerade eingetroffenen Transport geschieht, wie sogenannte Funktionshäftlinge die Arbeitsunfähigen aussondern und sie zum Bunker 2 bringen, einem ehemaligen Bauernhaus, dessen Räume abgedichtet sind. Ein SS-Mann gibt das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B aus versiegelten Dosen durch Einwurfluken. Nach wenigen Minuten sind die Opfer erstickt. Himmlers letzte Verhandlungsversuche und Terrorbefehle. Himmler trifft sich am 15. Januar 1945 in Bad Wildbad heimlich mit dem früheren Schweizer Bundespräsidenten Jean-Marie Musy. Die bei getroffenen Vereinbarungen Himmlers, Musy, ermöglichen die Ausreise von 1200 jüdischen Gefangenen des KZ Theresienstadt in die Schweiz. Am 17. Februar spricht Himmler mit dem schwedischen Grafen Folke Bernadotte, dem Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes. Dieser kann einige Häftlingsfreilassungen erreichen. Vor allem darf er die skandinavischen Häftlinge im Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg zusammenführen und diese auch versorgen. Im April 1945 erlässt Himmler den sogenannten Flaggenbefehl, nachdem jede männliche Person aus einem Haus, an dem eine weiße Flagge hängt, unverzüglich zu erschießen sei. Dies erlaubt Angehörigen von Wehrmacht und SS, Zivilisten auch ohne Standgericht und in willkürlicher Selbstjustiz schlicht zu exekutieren. Am 14. April befiehlt Himmler, dass kein Insasse von Arbeits- oder Konzentrationslagern lebend zurückzulassen sei. Dies ist der Anlass für Massenhinrichtungen und die Todesmärsche. Am 21. April 1945 ist Himmler sogar bereit, mit einem Vertreter des jüdischen Weltkongresses zu sprechen, dem schwedischen Juden Norbert Masur. Er sagt diesem die Freilassung von 1000 Jüdinnen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück zu. Am selben Tag spricht auch Bernadotte mit Himmler und erreicht die Ausweitung der Zusage auf die Übergabe sämtlicher transportfähiger weiblicher Häftlinge aus diesem Konzentrationslager. Zwei Tage später, in der Nacht vom 23. zum 24. April, trifft sich Himmler ein letztes Mal mit Bernadotte. Er gibt alle skandinavischen Häftlinge frei. Darüber hinaus so viele, wie Bernadotte würde abtransportieren können. Als Gegenleistung soll dieser einen Kontakt mit Dwight Eisenhower herstellen, dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa. Himmler bietet ihm eine einseitige Kapitulation gegenüber den Westmächten an. Damit handelt er, als sei er bereits der Nachfolger des in Berlin eingeschlossenen Hitler. Als Vorwand nennt er, dass Hitler schwer krank, vielleicht sogar schon tot sei und in spätestens 2 Tagen seinen Tod erwarten werden könne. Die Alliierten geben Himmlers Gesprächsangebot an die Presse weiter. Hitler reagiert mit einem Wutanfall und schließt Himmler aus der NSDAP sowie von allen Partei- und Staatsämtern aus. Zum Nachfolger von Himmler als Reichsführer SS Er nennt Hitler am 29. April den Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke. Himmlers Flucht, seine Gefangennahme und Suizid. Anfang Mai 1945 setzt sich Himmler mit seinem persönlichen Stab, der aus etwa 150 Personen bestand, über die sogenannte Rattenlinie Nord nach Flensburg ab. Nachdem sein Versuch gescheitert war, sich an der Regierung Dönitz im Sonderbereich Mürbeck zu beteiligen und der Krieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai endete, flieht er vermutlich ab 11. Mai 1945 mit einigen Begleitern zunächst in Fahrzeugen südlich der Elbe, dann zu Fuß zurück nach Süden. Am Abend des 21. Mai geraten Himmler und zwei ihm noch verbliebene Begleiter bei dem Versuch, eine Straße in der Nähe des Ortes Mainstädt zu überqueren, in britische Gefangenschaft. Himmler legt als Identifikationspapier einen vorläufigen Entlassungsschein aus dem Wehrdienst ausgestellt auf den Feldwebel Heinrich Hitzinger vor und bleibt zunächst unerkannt. In den folgenden zwei Tagen wird Himmler über mehrere Stationen nach Lüneburg gebracht. Am Nachmittag des 23. Mai gibt er seine wahre Identität preis. Daraufhin wird Himmler an eine Dienststelle des britischen Nachrichtendienstes gefahren, die sich in einer Villa in der Uelzener Straße 31a befindet. Vor seiner Vernehmung soll Himmler ärztlich untersucht werden. Bei der Untersuchung seiner Mundhülle zerbeißt er eine Zyankali-Kapsel und verstirbt wenig später. In den frühen Morgenstunden des 26. Mai wird der Leichnam Himmlers von einem kleinen Trupp englischer Soldaten in der Lüneburger Heide an unbekannter Stelle vergraben. Insgesamt lässt sich sagen, dass Heinrich Himmler, wie die meisten NS-Täter, ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft war. Aber er tötete Millionen Menschen. SS-Chef Himmler war mitverantwortlich für die Verfolgung und Ermordung von 6 Millionen Menschen. In den Briefen an Frau und Tochter erwähnt der SS-Chef seine brutalen Taten mit keinem Wort. So schreibt er: Ich werde in den nächsten Tagen in Lublin, Zamosch, Auschwitz, Lemberg sein und dann im neuen Quartier. Bin neugierig, ob und wann es dann mit dem Telefonieren geht. Viele herzliche Grüße und Küsse, dein Papi, heißt es etwa. Von Schuld und Reue keine Spur. Letztendlich war Himmler als Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei einer der Hauptverantwortlichen für Terror, Völkermord und Kriegsverbrechen. In der Öffentlichkeit inszeniert sich Himmler als betriebsamer, unermüdlicher Organisator. Er war ständig im Einsatz, hatte für alles ein Ohr, inspizierte seine SS-Truppen und die Konzentrationslager. Aber er machte sich selbst nie die Hände schmutzig. Der Massenmörder Heinrich Himmler stirbt am 23. Mai 1945 in britischer Kriegsgefangenschaft. Ich hoffe, diese neue Folge unter der Rubrik History Wissen war informativ für dich. Bald wartet wieder ein neues Interview mit einem Zeitzeugen auf dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.